Und dann natürlich aber auch sehr, sehr deutlich und auch mit einer gewissen Härte und Verbindlichkeit einfach Kommunikationswege zustellen, nenne ich es mal vorsichtig. Also Desinformation nicht durchgehen lassen. Ja. Und da hat auch der Journalismus eine Riesenaufgabe, die ja nicht gerecht wird, muss man schon sagen. Also wenn ich sehe, wie da nicht nur im Wahlkampf, sondern auch jetzt teilweise Leute durch Talkshows durchkommen, unhinterfragt, mit einem, sorry, echten Bullshit, technoökonomischem Unsinn, den die da erklären.
Ja.
Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Das ist überall false balance. Überall wird gesagt, ja, aber da gibt es auch einen, der sagt, das wäre so. Ja, einen. Aber 10.000 sagen, und die sind wissenschaftlich fundiert, das ist anders. Und dann darf ich das nicht gleichgewichten. Also ganz viele Mechaniken, die da wirken.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des SIT-Podcasts. Vielleicht ist es auch die erste Folge des SIT-Podcasts. Man weiß es noch nicht so genau. Mein Name ist Matthias Mett und gemeinsam mit meinem lieben Freund Timo Eggers, den ihr auch alle kennt vom Utility 4.0 Podcast, mache ich jetzt also diesen SIT-Podcast. Und Timo ist im Urlaub, aber ich soll euch alle herzlich von ihm grüßen. Genau, und trotzdem, ich bin nicht allein. Die Energiewende ist nicht nur eine technische Revolution, sondern sie ist irgendwie auch ein Kulturkampf. Und mitten in diesem Kampf sitzt heute bei mir einer der klarsichtigsten Strategen des Wandels, Dr. Tim Meyer. Er ist Elektroingenieur, Unternehmer, ehemaliger Vorstand von Naturstrom und heute mit 3E-Punkt strategischer Berater im Energiesektor. Und er bringt die Dinge auch sehr schnell und prägnant auf den Punkt. Er ist Autor eines Buches, das mich die letzten 10 Bahnstunden begleitet und auch tief beeindruckt hat, Strom. Darin beschreibt er nicht nur, wie sich unser Energiesystem transformieren muss, sondern auch, wie sehr unser Denken, unser Management und unsere ganzen Erzählungen sich verändern müssen. Ein Buch über Technik, Macht, Fehlerkultur und über unsere gemeinsame Zukunft. Ich freue mich super und sehr auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen, Tim. Schön, dass du da bist, dass du Zeit hast für unser kleines Podcast-Projekt. Hi.
Hi, danke, Matti, für die fulminante Einführung. Man sieht zum Glück nicht, dass ich ein bisschen rot geworden bin. Ich freue mich total, hier zu sein.
Ja, super. Ich freue mich, wie gesagt, total. Du warst schon bei uns auf dem Super Impact Day und hast uns da schon tolle Einblicke mit deinem Wimmelbild, das du auch im Buch erwähnst, gezeigt. Und das war schon sehr prägnant auf den Punkt und das fand ich sehr beeindruckend so.
Danke.
Und hat mich auch sehr gefreut. Genau, Kontext, fossiles Denken, starre Strukturen, Gewohnheit, du bist ja irgendwann mal reingeraten in diese Energiewelt. Wie hast du die Energiebranche so in den frühen Jahren deiner Laufbahn erlebt? Was sind da so Narrative und was war damals das Normal, was da galt?
Das ist eine ziemlich spannende Entwicklung. Ich bin ja seit Mitte der 90er, ja fast schon Anfang der 90er, irgendwie in dieser erneuerbaren Welt drin. Wie das passiert ist, kann ich auch gar nicht genau sagen. Plötzlich war ich da mit meiner Diplomarbeit, habe einen Solarwechselrichter entwickelt. Und es ist ganz spannend, weil damals war so die erste Stufe des Widerstandes der Fossilindustrie oder nicht nur der Industrie, sondern auch der gesellschaftlichen Kräfte war ein Auslachen. Das ist so die typische erste Reaktion, wenn man also ankommt. Eine Anekdote, die mich da immer begleitet, ist, wie dann mein Partneronkel, als ich anfing mit Solar, sagte, ja komm doch zum RWE, der war nämlich da im hohen Management, da hast du einen sicheren Job und dieses ganze Solarkram wird ja eh nichts. Das ist dann eben die Zeit gewesen, also erstmal auslachen. Es ging dann weiter, ein bisschen später, um die 2000er herum, wurde dann irgendwann aus dem Auslachen aber schonen, bekämpfen. Also ernst nehmen heißt das ja auch, ne?
Ja, stimmt, ja, dann kann man das ja auch sehen.
Und genau. Mit Argumenten und Kampagnen wie diesem berühmten mehr als 4% Solar- und Windstrom geht eh nicht, dann kriegen wir Blackouts, ne? Was ja auch damals wirklich die Energiebranche, die Industrie getrieben hat, diese Erzählung. Ja, siehe, wir sind bei über 60%, alles gut, ne? Aber das war also dann irgendwann schon Richtung Bekämpfen. Und das Gute ist aber, dass die eigentliche Strombranche, also die Energiewirtschaft, wie man es dann so nennt, die hat im Großen das eigentlich verstanden und setzt ja selbst beim RWE heute auf Erneuerbare.
Ja.
Die versuchen natürlich ihren alten Kram noch auszucashen, wie man so sagt. Also die letzten Euro noch rauszupressen, gerade im Gas. Das ist im Strom gar nicht mehr so schlimm, das ist im Gas ganz schlimm.
Ja.
So. Aber man merkt eben das Positive, da ist von Auslachen über Bekämpfen mittlerweile mitmachen und teilweise sogar vorantreiben geworden.
Ja.
Mindestens im Stromsektor. Wie gesagt, im Gas ist das leider noch sehr anders.
Ja, da tut es auch, glaube ich, ganz besonders weh. Ne? Gab es für dich so einen Moment, wo du bist ja irgendwann zum Fraunhofer ISE gegangen, das war ja nun schon immer die Hochburg der Erneuerbaren irgendwie, was solare Energie angeht. Und gab es da irgendwie so ein Ereignis, irgendwas, was du so erinnerst, wo du sagst, das war der Grund, dahin zu gehen? Also, keine Ahnung. ein Freund oder irgendeine Pressegeschichte oder sowas?
Nee, es war schon lange, warum auch immer, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, die Art, wie wir mit dem Planeten umgehen, ist einfach Mist. Das hat mich tierisch wütend gemacht, als ich jung war. Und bin dann eben im Studium schon in so eine Ecke reingerutscht, wo ich mich um Nachhaltigkeit gekümmert habe. Und da gab es eben ein Institut, das sehr, sehr toll innovative Leute hatte, die, wie gesagt, zum Beispiel Solarwechselrichter konnte ich da entwickeln. Und dann war für mich irgendwie klar, na, im Studium habe ich eigentlich mehr Politik gemacht als studiert. Ich habe ziemlich viel im Ast darum gehangen und Partys organisiert und so. Dachte ich, jetzt willst du einmal was lernen, machst eine Promotion. Und das war dann schnell klar, dass ich die nicht in Aachen machen würde, weil das Angebot da war von dem Professor, der in der Vorlesung vorgerechnet hatte, dass Atomkraft weniger gefährlich ist als Windkraft. Hat er geschafft, weil zum damaligen Zeitpunkt weniger Menschen pro schon produzierter Kilowattstunde gestorben waren an atomaren Folgen, als vom Windrad bei der Montage gefallen. Das ist, war dessen Ernst.
Das war dessen Ernst.
Okay, da will ich jetzt nicht hin.
Ja, interessant, es kann sich ja mit einem Ereignis relativ schnell massiv ändern.
Genau, und wenn man sich dann in Deutschland umschaut, wo ist das solare Mekka? Das ist halt Freiburg natürlich, ne? Und deshalb bin ich dann dahin. Man würde sagen, gelbe Seiten wäre es damals gewesen, war es jetzt nicht, aber irgendwie so bin ich drauf gekommen, keine Ahnung. Das ist halt Freiburg. So.
Ja. Und natürlich nochmal die andere Ecke von Deutschland. Wo kommst du ursprünglich her?
Gebürtiger Düsseldorfer bin ich.
Düsseldorf, okay, also von da aus nicht ganz so weit wie von hier, von Hamburg aus.
Jetzt sitzen
wir ja auch gerade in Hamburg. Also
genau.
Cool. Und gab es dann auch so, weiß ich, man erlebt ja dann durchaus, oder hast du wahrscheinlich auch Widerstände erlebt, hast vielleicht auch Anfeindungen gekriegt und gemerkt, wie schwer das ist? Gab es dann mal so Momente, wo du gezweifelt hast und gesagt hast, nee, lieber doch nicht?
Nee, jetzt bin ich so gebaut, dass wenn ich Widerstand kriege und der nicht gut begründet ist, dann kriege ich so ein jetzt erst recht. Insofern war das nie so richtig die Gefahr bei mir.
Ja.
Und der Widerstand war halt wirklich sehr schlecht begründet. Immer schon, muss man sagen. Mhm. Und da unten die Ecke natürlich Freiburg. Ich meine, das ist nicht nur das Fraunhofer ISE da, das ist die ganze Region. Da ist der atomare Widerstand in Wiel groß geworden sozusagen. Da waren die großen ersten Solarunternehmer waren da. Georg Salver, Moser Solarfabrik, Solararchitekten Rolf Tisch. Das waren damals richtig große Namen. Und das war halt alles Freiburg. Das heißt, da hat man es gar nicht so sehr mitbekommen, was in der ganzen Republik schon an Gefecht teilweise lief. Ne? Weil man doch viele, viele Gleichgesinnte um sich rum hatte.
Ja, das war dann damals, also heute würde man sagen, Social Media ist so eine Bubble.
Aber genau,
es war
schon auch total. Da war Freiburg schon, oder das Feld, in dem ich da war eine physische Bubble total.
Mhm. Ja, war das so ein bisschen so, wenn man von Mentoring spricht oder so, war die ganze Bubble für dich so Mentor? Oder gab es da auch eine Person, die besonders herausgestellt
hat? Ja, ganz klar eine Person. Das war der damalige Institutsleiter des Fraunhofer ISE, der Jochen Luther, Professor Luther. Eine unfassbar tolle Person, die ich heute immer noch unglaublich schätze, weil der verbindet eine große Klugheit, auch Menschlichkeit dabei, extreme Weitsicht mit einer einfach Managementfähigkeiten und Technologieverstand. Das war einfach großartig. Und der hat mich sehr gefördert, muss man sagen. Er hat mich also erst zu seinem Assistenten gemacht, wo ich ganz, ganz tolle Sachen erleben durfte, zusammen mit den großen Namen der Klimaforschung zusammenhocken, mit dem Schellenhuber und dem Grassel und solchen Leuten, Gutachten schreiben. Es war also ein intellektuelles Fest für mich, kann man sich vorstellen.
Ja, glaube ich, ja.
Und dann auch sehr strategisch gemacht, hat mich dann jung zum Abteilungsleiter gemacht und so. Insofern war das schon auch ein echter Mentor. Und von dem habe ich unheimlich viel gelernt. Und deshalb bin ich auch froh, ich habe eine Stelle gefunden, wo ich ihn in ein Buch einbauen konnte. Das war mir wichtig.
Ja.
Eine Stelle, weil er schon in den 90er Jahren tatsächlich zusammen mit einem damals auch sehr bekannten Wissenschaftler, dem Jochen Nitsch, ein Buch geschrieben hatte, wo er deutlich macht, dass wir die Netze umbauen müssen. 1990. Ne, weil er gesagt hat, da dreht sich der Lastfluss um und irgendwie wird das wohl alles anzupassen sein. Mhm. Haben wir ein bisschen vergessen bisher.
Ja, naja, es ist halt ein riesengroßes Projekt. Ne? Es ist irgendwie ein bisschen unübersichtlich, groß, macht natürlich auch vielen Angst. Ja? Auf der anderen Seite, wenn man sich damit beschäftigt, merkt man schon, dass es wenig Argumente gibt, die da wirklich ernsthaft gegentreten können irgendwie. Ja. Wo du sagst, bei dir leuchten ja auch gerade die Augen, wenn du davon sprichst. Also von dem, was da damals so ein bisschen Aufbruch und Bubble ist und dann auch von deinem Professor. Fehlt uns sowas so ein bisschen gesamtgesellschaftlich gerade? So Leute, zu denen wir mit Respekt und Freundschaft irgendwie hingucken können?
Ganz großes Ja. Wie du schon sagst, da ist so viel Veränderung, das macht Menschen Angst. Vieles davon ist auch tatsächlich für einige so, dass sie dabei verlieren. Ne? Und als erstes denke ich mal an die Leute, die das finanziell nicht dick haben zum Beispiel. Und da muss man schon schauen, dass die soziale Schieflage mal da rauskommt, auch aus dem, was wir Energiewende nennen. Da gibt es Verlierer und natürlich gibt es dann Unternehmen, die verlieren. Ich meine, wir entwerten deren Assets. Ne? In dem Umfeld, in dem du unterwegs bist, ich möchte jetzt auch nicht ein Gasnetz haben und abschreiben müssen. Das ist einfach ein Scheiß. So. Das heißt, wir müssen schon überlegen, wie wir mit denen umgehen. Und das geht eigentlich nur über gute Führung. Das ist eine klare Führungsaufgabe. Und die muss motivierend sein, die muss vorwärtsgewandt sein, die muss verbindend sein. Und diese Personen, die das ausstrahlen können, die sehe ich gerade nicht mehr im öffentlichen Raum. Respektive, wenn sie auftauchen oder aufzutauchen drohen, habe ich das Gefühl, werden sie auch schnell kaputt gemacht. Sehr bewusst. Ne? Weil's,
demontiert. Ne?
Ja, weil es halt Beharrungskräfte gibt, die sagen, oh nee, der wird uns gerade hier zu einflussreich sozusagen, der macht das zu gut. Lass den mal ein bisschen eins auf die Rübe hauen. Und da ist der Robert Habeck natürlich die Person, über die wir gerade reden, der hat vieles sehr, sehr gut gemacht, sehr richtig gemacht im Stil, in einer Art zu kommunizieren, zu erklären, hat auch viele richtig gute Entscheidungen getroffen, muss man sagen, viel bewegt, hat auch Fehler gemacht, klare Fehler, und die wurden dann aber dermaßen überzogen und auch mit Desinformation und so brutal vernichtend gegen ihn gewendet, dass er keine Chance mehr hatte.
Ja, ich stelle ja auch fest, dass diejenigen, die das torpedieren, doch sehr mächtig, groß und weit verteilt sind. Und je mehr Stimmen sich öffentlich äußern und je mehr Desinformation halt auch so im Raum ist, desto eher bleibt natürlich auch bei vielen Menschen hängen, also ein bisschen Wahrheit, dieses berühmte, so ein bisschen Wahrheit steckt da vielleicht hinter. Ne? So.
Genau.
In dem Zusammenhang, ich bin gestern von Duisburg zurückgefahren, hatte nochmal so 5 Stunden Zeit, den Rest des Buches nochmal so reinzuziehen. Und da sind mir so ein paar Gedanken gekommen, unter anderem auch der, dass vielleicht auch kontraproduktiv war, dass die Grünen heißen. Weil ja alles irgendwie ja grün ist. Wir reden von grüner Technologie, Energiewende macht grün. Wir haben immer so dieser Begriff, nur das Wort schwingt da mit. Und dann, wenn man den politischen Gegner diskreditiert, weil man ja einfach im politischen Wettbewerb nach vorne kommen will und Macht erreichen möchte, dann schwingt natürlich beim Kampf gegen die Grünen, wenn man jetzt mal so von der CDU-Seite mal denkt, dann schwingt der Begriff mit. Und dann ist natürlich auch gleich, ist schwer, zur Energiewende zu stehen, vielleicht so, weil man das in einem Rutsch kaputt macht. Ist so ein Gedanke total Kokolores oder ist das irgendwie, hast du auch so?
Naja, erstmal ist natürlich genau wie du sagst, es hat super viel mit Framing zu tun, wie man heute sagt. Und das ist ein Riesenproblem, dass ganz viel von dem, was eigentlich an sachlicher Debatte notwendig ist, so geframed ist, dass viele Leute abschalten oder sofort gerade Puls kriegen. Ne?
Ja.
Allein schon so ein Begriff wie Klimaschutz. Ich versuche sogar, das Wort erneuerbare Energie nicht mehr so häufig zu sagen. Weil ich glaube, das löst bei ganz vielen schon aus, dass irgendwelche Schranken runterfallen. Und insofern ist das ein spannender Gedanke, ob auch der Name da was getan hätte. Bin mir aber nicht sicher, weil ich glaube, auch dann hätte man einen Weg gefunden, den anderen Namen so zu framen, dass der für irgendwas steht.
Ja.
Und was ich da sehr empfehlen kann, habe ich auch unheimlich gerne, na, gerne kann man fast nicht sagen. Es war sehr, sehr erkenntnisreich, das Buch von Christian Stöcker, Männer, die die Welt verbrennen, wo sehr schön beschrieben wird, schon wieder so positiv, ist überhaupt nicht schön, wo beschrieben wird, wie systematisch auch erneuerbare Energien, Progressivität geframed wurde, als das ist ja, Windkraft ist jetzt links da, ne? Und Vogue und schlimm. Und das wird ganz systematisch gemacht. Und das haben wir hier auch so gesehen, hätten wir vielleicht auch mit einem anderen Parteinamen so gesehen.
Ja, das Buch von Christian ist ja halt schon auch so ein bisschen, kriegt man ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, wie diese Verflechtungen sind und wie lange die auch schon Vorsprung haben. Wenn man weiß, irgendwie in den 70er Jahren war klar, was die Folgen des CO2-Emittierens ausmacht und dass dann ja die fossile Industrie im Grunde genommen als allererstes Maßnahmen ergreift, das alles zu verschleiern und und Gegennarrative aufzubauen, zeigt eben auch schon, wie verantwortungslos damals auch schon das Denken in den Chefetagen war und vielleicht auch nicht nur in den Chefetagen. Und dieser ganze Komplex ist halt groß, unheimlich mächtig. Und man versteht, glaube ich, in dem Zusammenhang auch erst so richtig, wenn man, also warum die sich alle so wehren, wenn man sich veranschaulicht, dass es diese 1.000 Milliarden Dollar Gewinn pro Jahr, also 3 Milliarden pro Tag im Grunde genommen, an Gewinn gibt, die auf dem Spiel stehen. Und das innerhalb dieser 3 Milliarden Dollar natürlich auch der ein oder andere Taler für vielleicht nicht ganz so seriöse Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen irgendwie drin ist, ist natürlich irgendwie klar. Aber wie guckst du da drauf? Haben wir überhaupt eine Chance, da irgendwie auch gegenzuarbeiten?
Ja, das, also ich habe das Buch, wie gesagt, gerne gelesen, auch wenn es weh tut. Und ich finde, das Buch von Christian und meins, die passen eigentlich perfekt zusammen.
Ja.
Mhm. Weil ich glaube, es ist wichtig, auch sowas zu lesen, wie das vom Christian Stoecker, weil es einem deutlich macht, frage dich immer gut, wem du dein Vertrauen noch schenkst. Mhm. Und wenn wir jetzt sehen, wie Diskussionen geführt werden um blauen Wasserstoff, um CCS, das ist die Industrie, die ihr Geschäft verlängern will. Da gibt es keine technischen Antworten heute. Es gibt keine skalierbare Technik. Ist alles nicht existent. Bisher war CCS vor allem dazu da, mehr Öl zu fördern. Also die Förderung zu verlängern, indem ich das abgetrennte CO2 da rein verpresse in alte Kavernen. Also will ich dieser Industrie das Vertrauen schenken, unsere Probleme zu lösen. Und da sagt Christian Stoecker ziemlich klar, vorsichtig sein.
Lieber nicht.
So.
Ja.
Und in meinem Buch zeige ich eben den positiven Teil, sagen, wo wir schon stehen mit dieser Energierevolution und wie viel Power das hat und dass auch ein Donald Trump das gar nicht mehr aufhalten kann mit seinem Drill Baby Drill. Mhm. Er kann es verzögern, auch die deutsche Bundesregierung kann das verzögern, diese ganzen Transformationen, durch die wir gerade laufen. Das wäre total schädlich, aber stoppen können sie das nicht. Und da gibt es einen schönen Vergleich, und der zeigt eben auch wieder in dieser Historie von erst belächeln oder ignorieren und dann irgendwann hart bekämpfen, warum das jetzt wirklich für die Fossilos der Endkampf ist. Ich habe das ausgerechnet auch im Buch beschrieben, dass in vielleicht schon 2 oder 3 Jahren die Menschheit an einem Punkt steht, wo sie mehr Nutzenergie nur aus Solar- und Windstrom zieht, als aus allem Erdöl, das wir verbrennen. Das ist so eines meiner Lieblingsinsights gewesen. Das ist total krass. Ne? Hat keiner auf dem Zettel. Ist super Erfolg, gigantisch. Und dann verstehe ich auch, warum, du hast die Zahlen genannt, diese Industrie nicht nur mit Kratzen, Beißen, Spucken noch unterwegs ist, sondern schon echt mit sehr harten Bandagen spielt und alles tut, das zu verlangsamen.
Ja, ja, das wird ja auch von bestimmten Menschen auch gerne mal dann als Verschwörungstheorie abgetan oder so. Kann ich auch verstehen, ne? Weil man ein Stück weit sich hat einfangen lassen da. Nichtsdestotrotz, du hast ja einen spannenden Punkt aufgemacht und auf den möchte ich gerade mal kommen. Also jetzt gerade in den letzten Tagen, kurzen Wochen haben wir gesehen, dass jetzt irgendwie die Katharina Reiche, unsere Wirtschaftsministerin, die Ausbauziele als völlig überzogen darstellt, nochmal mehr Gaskraftwerke in den Markt bringen wollte. Wir haben jetzt letzte Woche gerade Friedrich Merz gehört, der wieder also eigentlich eine Sache gesagt hat, von der ich dachte, da sind wirklich alle schon drüber. So dieses, wir sind nur 2% und das können wir gar nicht alleine schaffen. Und da habe ich die Frage an dich, wie ordnest du das ein? Und die vielleicht dahinterliegende Frage ist da einfach das Framing bei diesen Menschen so stark, dass die das wirklich glauben? Oder sind es bewusste Äußerungen, die wegen der Verflechtung zu ihren anderen Bestandteilen ihres Lebens, ja, E.ON, Gasthemen, BlackRock und so irgendwie erklärbar sind?
Also ich würde keinem Menschen in diesen Rollen vorwerfen oder unterstellen, da wirklich sehr bewusst zu lügen. Ich glaube, das halten menschliche Seelen nicht lange durch. Also muss es was damit zu tun haben, was wirklich so deren Bild ist, deren Perspektive auf ihre Entscheidungsmöglichkeiten und wie sie da gerade Politik machen. Und da hat sich, glaube ich, die Union völlig verrannt in den Glauben, man müsse durch Abgrenzung um der Abgrenzung willen, genau was du eben sagtest mit den Grünen, jetzt Hauptsache alles ganz anders und damit irgendwie was umdrehen, was vorher nicht gut gelaufen ist. Ob es jetzt die Stärkung der AfD ist, die furchtbar ist, oder ob es irgendwelche wirtschaftspolitischen Themen sind. Das ist Quatsch. Aber ich befürchte, da haben die sich echt rein verrannt. Dazu kommen natürlich klare Interessenlagen, also so naiv darf man auch nicht sein, hatten wir gerade von Christian Stoecker. Aber ich glaube, wie krass das Interessenlage ist, ist denen selber vielleicht gar nicht mehr bewusst. Du merkst, da bin ich durchaus erstmal, versuche denen nicht Unrecht zu tun. Und der letzte Punkt ist, dass eine Unterschätzung dieser Dynamik und auch der Möglichkeiten, die wir heute haben mit sauberer Energie, eine Unterschätzung dessen ist wahrscheinlich auch deshalb ein bisschen menschlich, weil viele von denen vor vielleicht 10, 20 Jahren sozusagen energiepolitisch sozialisiert worden sind. Dann haben die gelernt. Die Frau Reich in einem Umfeld, würde ich sagen, naja, da lernt man halt auch Sachen. die sind heute nicht mehr dran. So.
Ja.
Und weil es exponentielle Entwicklungen sind. Ne? Also es ging so rasend schnell und vor 10 Jahren hätten auch wir beide, wenn wir hier gesessen hätten, nicht geglaubt, dass wir da stehen, wo wir jetzt stehen. Und dass weltweit die Erneuerbaren so dermaßen boomen und 5-mal mehr Investitionen in Erneuerbare als in Atom und Kohle zusammen weltweit. 5-mal mehr. 860 Milliarden Dollar. Also unfassbare Zahlen.
Eindeutiges Zeichen auch.
So, eindeutiges Zeichen. Aber wenn du vor 10, 20 Jahren dein Handwerk gelernt hast, und dann kommen so Leute wie wir daher und sagen, das ist ja ganz anders, liegt es auch daran, dass die diese Geschwindigkeit nicht sehen. So. Mhm. Also ich glaube, wir müssen arbeiten mit einer Mischung aus einerseits wirklich Aufklärungsarbeit, ganz, ganz blöd und stumpf, sagen, nee, pass auf, guck mal auf die industriellen Logiken. Und in dem Buch versuche ich auch zu erklären, dass es vor allem wirtschaftspolitisch relevant ist. Wenn wir das nicht machen, werden wir wirtschaftlich abgehängt.
Ja.
Also ich glaube, viel Aufklärungsarbeit ist drin und dann natürlich aber auch sehr, sehr deutlich und auch mit einer gewissen Härte und Verbindlichkeit einfach Kommunikationswege zustellen, nenne ich es mal vorsichtig. Also Desinformation nicht durchgehen lassen.
Ja.
Und da hat auch der Journalismus eine Riesenaufgabe, die ja nicht gerecht wird, muss man schon sagen. Also wenn ich sehe, wie da nicht nur im Wahlkampf, sondern auch jetzt teilweise Leute durch Talkshows durchkommen, unhinterfragt, mit einem, sorry, echten Bullshit. Technoökonomischem Unsinn, den die da erklären.
Ja.
Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Das ist überall False Balance. Überall wird gesagt, ja, aber da gibt es auch einen, der sagt, das wäre so. Ja, einen. Aber 10.000 sagen, und die sind wissenschaftlich fundiert, es ist anders. Und dann darf ich das nicht gleichgewichtig. Also ganz viele Mechaniken, die da wirken, die schädlich sind. Und nicht nur, dass das in dem Sinne wirklich jetzt eine Verschwörung ist, dass da nur Bösewichter unterwegs sind, die sich die Taschen voll machen. So ist es nicht. So einfach ist es leider nicht.
Ja. Naja, ich gucke, wenn ich auf den Springer schaue, dann sehe ich natürlich auch dahinter den Schatten von KKR.
Total.
Den man auch in jedem Artikel merkt, ja, dass, ob das Welt ist oder Bild oder wie auch immer. Und auch so, naja, so andere Vögel wie die NIOS-Geschichte und so.
Ja,
das
Wahnsinn.
Sind ja alles ganz schlimme Entwicklungen im Grunde genommen. Aber es gibt eben halt auch die, wo man sich fragt, warum, ja, wenn im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, in der ARD, in der ZDF, Lanz hat ja auch ein paar Beispiele gebracht, wo man sich wirklich fragen muss, also ich glaube, er hat es ein bisschen, insgesamt läuft es jetzt ein bisschen anders da.
Ja, ja.
Es gab ja schon Momente, wo man sich wirklich fragen musste, irgendwie, wer hat da eigentlich PR-mäßig im Hintergrund die Fäden gezogen.
Ja,
so.
Ja.
Aber ja, wir haben ja auch gesagt, es ist eine riesengroße Industrie, die hat sehr, sehr viel Geld und das ist eine Verflechtung, die irgendwie schon ja so lange existiert, dass man wahrscheinlich zwischen bewusstem Lügen, ja, was vielleicht hier und da auch stattfindet, und unbewusstem, ich bin da so drin und ich glaube das wirklich, gar nicht mehr so richtig unterscheiden kann.
Genau. Ich glaube, es wird befeuert von denen, die bewusst lügen. Die gibt's, weil du NIOS erwähnt hast. Es gibt, glaube ich, Leute, die das ganz bewusst als Agenda fahren. Die gibt's. Auch nicht naiv sein. Die gibt's. Und es lassen sich halt zu viele am Nasenring durch die Manege führen von denen. Das ist das Problem, weil sie glauben, sie müssten dem folgen, weil sonst irgendwie die öffentliche Stimmung oder das Narrativ gegen sie kippt. Und das spielen halt die, die es echt böse meinen, super geschickt.
Ja.
Aber das heißt nicht, dass die dem so doof hinterherrennen sozusagen, dass die auch die gleiche bewusste Lüge irgendwie verbreiten, sondern eher, klingt jetzt ein bisschen doof, total hilflos, die Leute, die machen einfach aus ihrer eigenen Rationalität heraus einen Riesenscheiß. Ne?
Mhm.
Das ist auch verantwortungslos, weil es gibt die Information, muss man ganz klar sagen, was der Merz im Bundestag da gesagt hat, das ist organisierte Verantwortungslosigkeit, dieses 2%-Ding wiederzubringen.
Ja. Ne?
Also ich zahle jetzt meine Steuern nicht mehr, weil es ein kleiner Anteil.
Ja,
ist natürlich schlimm.
Genau,
ne? Jeder hat zwar Verpflichtungen, aber da gibt es die Großen, die haben auch Verpflichtungen, da brauche ich meine Kleine ja nicht erfüllen. So kann keine Gemeinschaft funktionieren, wissen wir beide. Ne? Und das zu bringen als Führungspersönlichkeit der Bundesrepublik Deutschland, das ist unterste Schublade. Das heißt, da ist er echt seiner Verantwortung nicht gerecht geworden.
Hm.
Will ich gar nicht beschönigen.
Ja, wir haben also natürlich da eine Menge Hausaufgaben zu machen, also gesamtgesellschaftlich, ja? Also auch Die Politik muss sich sicherlich das ein oder andere auch trauen, ja, auch auszusprechen. Du hast im Buch über Komplexität von großen Projekten gesprochen. Ich bin persönlich ein großer Fan von Objectives und Key Results.
Mhm.
Da gibt es auch eine Folge, die wir vor 14 Tagen aufgenommen haben, mit Ellen und Matze von HXI, die dazu auch ein Buch geschrieben haben. Und das ist eben so, dass es ist nicht neu. Ja? Auch komplexe große Projekte sind nicht neu. Man muss halt sich diesen Herausforderungen stellen und die kann man irgendwie angehen. Und du hast davon gesprochen, dass man so eine Art Bad-to-Grid-Bad-Bank-Gedanken weiterführen kann. Also die Herausforderungen können wir vielleicht heute nicht rückwärtsgewandt gucken, was haben wir damals entschieden, jetzt müssen wir so weitermachen, das wäre vielleicht ein bisschen behämmert, sondern wie müssen wir das Ganze jetzt angehen und können wir vielleicht Dinge, die ein bisschen sich ungerecht anführen, fühlen, aber einfach machen, um genau denen, die jetzt Angst haben davor, ihre Geschäftsgrundlage, ihre Abschreibungen zu verlieren, den sozusagen Wind aus den Segeln nehmen. Siehst du da, also kannst du es einmal vielleicht erläutern und siehst du da vielleicht auch schon zarte Pflänzchen in die Richtung?
Also ich fange mit dem Bad Bank Gedanken an. Ja. Also der Frage, können wir die Verlierer, die viel Geld verdient haben durchs Verbrennen von Sachen und die immer noch verantwortungslos in die falsche Richtung drücken, so können wir deren Widerstand brechen, indem wir die entlasten von ihren alten, also Geld geben sozusagen, ganz stumpf gesprochen, Gasnetze abschreiben, neue Geschäftsmodelle entwickeln, wie auch immer, so dass der Widerstand schrumpft. Die Idee ist von Klaus Töpfer, einem alten, den ich sehr schätze, einem CDU-Politiker, ehemaliger Umweltminister, der hat das schon vor vielen Jahren aufgebracht. Und ich finde das, so weh das tut, trotzdem eine gute Idee, weil die Erfahrung einfach ist, na, solange das Geld so sehr dagegen spricht, dass die Veränderungen mitgehen, und zwar real dagegen spricht. Ich will die Stadtwerke-Bilanz mir gar nicht angucken, wenn die umkippen. Ja. Das ist einfach eine Riesenaufgabe. Und zusätzlich müssen die Wärmenetze finanzieren und Strom. Also Wahnsinn, das ist ja unheimlich schwer. Also ich glaube, das ist eine gute Idee, das zu tun. Selbst bei den echt Fossilfirmen, also auch den Förderern und Lieferanten, irgendwie gucken, kann man den Türen aufmachen für neue Geschäftsmodelle, weil die haben so viel Geld, die werden sich wehren. So. Also ja, ich glaube, da muss man durch als Gesellschaft, weil ansonsten wird's nicht besser. So sind halt die Machtverhältnisse. Und der erste Punkt von dir, da muss mir nochmal helfen.
Das OKR-Thema.
Das OKR-Thema, ja genau, die Komplexität muss man vielleicht auch ein bisschen erklären. Also wir haben hier einen 20 Jahre langen Umbau mal mindestens vor uns. Ne? Jetzt haben wir 2025, 2045 wollen wir klimaneutral sein. Wir bauen also eine ganze Volkswirtschaft und weltweit tun es andere auch um. Mit aller Infrastruktur, allen Geschäftsmodellen, allem Pipapo. Das ist so komplex, da kannst du jetzt nicht heute sagen, ich mache mir mal einen Plan und dann raste ich das Lenkrad ein, drücke aufs Gaspedal und dann gehe ich Kaffee trinken. Und 20 Jahre später bin ich am Ziel. So wird das nicht laufen. Kann es gar nicht. Zum Beispiel, nicht nur, weil sich die Technik weiterentwickelt, tausende Innovationen. Ne? Hätten wir jetzt den Kurs so eingeschlagen, wären wir am iPhone vorbeigefahren, bildlich gesprochen. Ne? Weil das kam vielleicht zwischendurch. Irgendeine Innovation, die keiner auf dem Zettel hatte. So. Also, du musst ständig nachsteuern, weil es neue Entwicklungen gibt. Gerade bei Erneuerbaren und Batterien ist die so fulminant. Die wird völlig unterschätzt, kommen wir vielleicht nachher noch zu. Aber du musst eben auch damit immer wieder umgehen, dass politisch was passiert. Die Gegner und die Beharrungskräfte wieder sich Sachen überlegen, wie sie es bremsen. Also, du musst ständig nachsteuern. Und das ist, glaube ich, ein Denkfehler in der Debatte, dass wir viel zu viel darüber reden, welches genaue Szenario ist jetzt richtig. Das Spiel spielt die Frau Reiche gerade wieder ganz schön übel, können wir gleich auch mal drüber reden, über Szenarien zu argumentieren, dass wir jetzt ja alles ganz anders machen müssen. Ein Szenario zu machen und dann einfach durchzuziehen, ist der falsche Weg. Wir müssen viel mehr darüber reden, als Gesellschaft dann aber, wohin wollen wir, was ist das Ziel? So, wie genau der Weg geht, welche Entscheidungen wir noch treffen müssen, wissen wir gar nicht heute. Da passiert so viel. Aber wir können uns darauf verständigen, in welcher Kultur wir das tun wollen. Wie wir also zum Beispiel mit Wirklichkeit umgehen wollen, das ist gerade ein echtes Problem. Wie wir damit umgehen wollen, wenn was anders läuft als gedacht oder gar Fehler passieren, weil natürlich passieren Fehler unterwegs, ist überhaupt keine Frage. Aber wenn man dann sagt, ja, da ist ein Fehler passiert und das ist so schlimm, dass jeder, der da verantwortlich war und den begangen hat, sofort exekutiert wird, dann wird keiner mehr Entscheidung treffen. Auch nicht in der Behörde, wenn es um eine kleine Sache geht, weil du wirst ja sofort exekutiert, wenn du es falsch gemacht hast. Wird keiner mehr eine Entscheidung treffen. Und wenn er eine getroffen hat und die falsch war, wird er alles dafür tun, das zu verschleiern. Und so lernt man nicht. So, das heißt, wir kommen als Gesellschaft nicht voran. Wir müssen lernen, offen damit umzugehen, dass Dinge nicht perfekt sind, nicht planbar sind, dass Dinge auch mal anders laufen, dass auch mal der andere Recht haben konnte. Und das müssen wir lernen, ansonsten wird das nichts. So, und da geht es halt um Komplexität. Und solche Methoden wie OKR, wie du sie erwähnt hast, sind ja genau dafür da, durch diese Unsicherheit und Komplexität durchzusteuern, indem man sich eine Kultur gibt und Regeln, wie man Entscheidungen trifft im Prinzip, wie man Prioritäten setzt. So, und das müssen wir eigentlich tun.
Ja.
Ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren.
Ja, aber das Ziel beschreiben muss ja auch mal jemand. Ne?
Genau,
also wenn wir uns zusammensetzen, wir machen den Super Impact Day, ja, wir reden über Dinge, die Stadtwerke, die auch kommunal entschieden werden können und versuchen da Leuten Mut zu machen, auch diese Entscheidungen zu treffen und natürlich auch fehlerkulturell anders sich aufzustellen, ja, und durchaus mal zu sagen, ja, habe ich falsch gemacht. Lass uns mal gemeinsam daraus lernen, will ich nicht nochmal falsch machen und lass uns irgendwie gemeinsam irgendwie gucken, wie wir das besser hinkriegen. Ja. Und dafür braucht man einfach auch eine starke Vision. Also wie bei allen Dingen brauchst du eine starke Vision. Ja. Und auch einen starken Visionär oder eine Visionärin, die das auch vertritt und die da steht und sagt, pass auf, ist das nicht cool, hier an der Straße zu sitzen, eine Tasse Kaffee zu trinken und nicht einen 40-Tonner vorbeiballern zu hören, der dir irgendwie jedes Gespräch unmöglich macht. Wie cool ist es eigentlich, wenn hier säuselnd ein Elektro-LKW vorbeifährt oder ein Elektrobus? Wir wollen ja den Verkehr nicht abschaffen, aber vielleicht kann man es, also einfach die netten Geschichten, unabhängig davon, dass er jetzt nicht imitiert, unabhängig davon, dass es viel bequemer ist, auch für den, der da drin sitzt und fährt, ja, ja, oder die, diese Geschichten, da habe ich manchmal das Gefühl, die fehlen mir. Also die fehlen mir in der großen Erzählung. Und ich persönlich kann mich nicht freimachen davon, dass mich das auch oft total frustriert. Und ich manchmal denke, ich bin machtlos, ich bin klein, ich kriege das nicht hin. Jetzt gucke ich dich an und ich finde, also immer wenn ich dich erlebe, bist du voller Energie. Du hast irgendwie so eine positive Ausstrahlung. Du glaubst an das ganze Thema. Wie ziehst du dich aus dem Sumpf dieser Gefühle, die du vielleicht auch hast?
Ich habe die auch total, ich finde es auch mega frustrierend. Also ich glaube, ein Teil habe ich das Glück, eine DNA zu haben, die dann einfach so ist. Dazu kommt auch, dass man noch nie zur Lösung von etwas beigetragen hat, indem man defätistisch ist oder es nicht versucht. Mhm. So, also ist ein bisschen auch zum Vorwärtsgehen verurteilt sozusagen. Ja. Aber vielleicht zurück zu deinem eigentlichen Punkt, dem Narrativ, genau das fehlt uns. Ich bin voll bei dir. Und da gibt es jetzt auch wieder, glaube ich, mindestens zwei Elemente. Das eine ist, selbst wenn man es heutzutage versucht, das positiv zu erzählen, über Framing bist du sofort was in der Ecke gestellt. Ne? Mhm. Da kommen irgendwelche Dinge hoch, weil ich finde es auch viel schöner, so den Kaffee zu trinken, wie du beschrieben hast. Und geh nach Frankreich, geh nach Kopenhagen, geh nach Amsterdam. Das ist ein Traum.
Ja,
ne? Super schön. Und alle Menschen würden sagen, ohne diesen ganzen Framing-Ballast sagen, ey, das ist echt schön. So, ne? Finde ich auch besser. Aber wenn man das nur als Idee formuliert, ist schnell schon, ja, dann mit dem Lastenrad, dann gehst du noch meditieren. So, also die ganzen Klischees kommen dann zusammen, um dich in die Ecke zu stellen. Das heißt, selbst da ist so eine, so ein Schutzschirm aufgebaut worden, damit nicht zu viele Menschen von diesem positiven Gen infiziert werden. Ich glaube, das ist schon bewusst gemacht. Und das Zweite ist auch wirklich ein Dilemma, nämlich, was soll denn die Wohlstands- und Wachstumserzählung der letzten 70 Jahre in Deutschland jetzt eigentlich ersetzen? Wir wissen, und da muss man sich ehrlich machen, die Art unseres Wohlstandsmodells ist, gelinde gesagt, im Arsch. Mhm. Wir haben über Jahrzehnte deshalb so Wohlstand mehren können und aufbauen können, uns geht es allen viel besser, weil wir die Umwelt in die Grütze gefahren haben. Die haben wir verfrühstückt. So, und das geht an sein Ende ran. Das heißt, einfach so weitermachen, nur ohne nachzudenken und jeder fliegt alle zwei Wochen in Urlaub oder wer sich es leisten kann, und wie wir leben, wie wir essen, wie wir Klamotten herstellen, das funktioniert alles nicht mehr. Das ist aber so tief drin in den ganzen Anreizstrukturen der Industrie, die verkauft ihr es natürlich, Marketing ohne Ende, aber auch in dem eigenen Selbstwertempfinden. So definieren sich die Leute jetzt ja mittlerweile. Ne? Mhm. Und wenn man denen das nehmen will, das kriegt emotional kaum einer hin. Und jetzt eine Erzählung zu finden, die so positiv ist, dass sie das überstrahlt und sagt, du bist doch, jetzt mache ich es mal selber so krass, du bist doch viel glücklicher, Urlaub an der Ostsee meditieren, tatsächlich innerlich, ich kann mir vorstellen, dass du eine viel geilere Energie kriegst, wenn du das tust, als auf die Seychellen zu fliegen, an den Strand zu legen. Weil du schon so, schon ganz schön geil an den Seychellen am Strand. So. Und aber irgendwie wegkonsumieren. Und das ist das Problem. Die Sachen, die wirklich Menschsein ausmachen, jetzt wird es ein bisschen pathetisch, aber die müssen wir für uns neu entdecken. Weil heute ist ja alles, was dich irgendwie, nicht dich, aber was viele Menschen mit Selbstbestätigung erfüllt, ist das nächste Gadget, das nächste irgendwie Zeit wegballern.
Konsum, ja.
Konsum. Und das Konsummodell ist im Eimer. Hm. Hui, jetzt brauchen wir eine starke Erzählung.
Ja.
Aber ich bin bei dir, wir brauchen sie, weil man kann Menschen nur durch Begeisterung mitnehmen. Hm. Menschen lernen auch durch Knüppel auf den Kopf. Das ist so. Haben wir oft genug in der Menschheitsgeschichte erlebt. Nur das Doofe ist, dass Menschen durch Knüppel auf den Kopf erst Verhalten ändern, wenn es zu spät ist. Also wann waren die großen Durchbrüche menschheitsgeschichtlich auch in Richtung Demokratisierung und Weiterentwicklung von Werten nach Riesenkriegen?
Ja, so. Wollen wir lieber nicht.
Wollen wir lieber nicht. Und beim Klima kommt dummerweise hinzu, da gibt es halt Kipppunkte. Das drehst du nicht mehr zurück. Wenn du jetzt also auf die Rübe kriegst mit brutalsten Unwettern und Extremen und Dürre und was da alles jetzt kommt und dann als, oh, das war aber doof, dann ist es halt zu spät. Und das ist das Problem. Das heißt, wir können die Knüppel auf den Kopf Lernmethode diesmal vielleicht zur Seite legen. Wir müssen es schaffen, über positive Visionen zu kommen. Hm.
Und dann ist es natürlich ein Stück weit kontraproduktiv, wenn man jetzt sagt, also ich höre das auch relativ viel, ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Nun bewege ich mich in der Welt der Energieversorger auch. Und natürlich ist es so, dass auch die Anreizsysteme von geschäftsführenden Personen in diesen Unternehmen nicht darauf ausgelegt sind, dass die einen Bonus kriegen, wenn sie CO2-Emissionen reduzieren, sondern wenn natürlich die Zahlen, die anderen Zahlen in der Bilanz stimmen, also die EBIT-Größenordnung sozusagen. Und dann höre ich natürlich so Geschichten wie, ja, irgendwie Scholz und besonders Habeck natürlich, die haben in der Geschwindigkeit viele Menschen überfordert und die Wirtschaft überfordert und so. Und das ging alles zu schnell. Und insofern ist jetzt ganz gut, dass wir jetzt die Merz-Regierung haben und das da wieder mit ein bisschen Augenmaß und ein bisschen langsamer und so. Wir wollen das ja auch alle, aber eben nicht ganz so schnell. Und jetzt, du schreibst ja auch im Buch, je weiter diese ganze Geschichte fortschreitet, desto größer wird ja eigentlich auch der Druck. Ja. Also wir müssen immer schneller werden. Und wenn wir vor 50 Jahren angefangen hätten, langsam umzusteuern, wie in Dänemark, ja, da war in den 70er Jahren schon, eigentlich sind da Entscheidungen getroffen worden, dann stünden wir heute anders da. Und gibt es natürlich den einen Punkt, dass wir in Deutschland eine riesengroße Wirtschaftsnation sind. Das heißt, wenn hier Änderungen stattfinden, dann hat das andere Auswirkungen auf Erlösströme von Big Fossil sozusagen. Und andererseits, haben wir es halt einfach nicht gemacht. Jetzt müssen wir halt ein bisschen schneller werden. Aber wenn dir jemand sowas sagt und sagt, Tim, ich bin eigentlich ganz froh, dass das jetzt ein bisschen langsamer geht, können wir uns ein bisschen geordneter vorwärts bewegen. Was sagst du dazu?
Ja, es ist eine unheimlich geschickte Erzählung natürlich wieder. Das Problem ist genau, wie du sagst, langsamer ist schlecht. Ist viel teurer, viel schädlicher. Und dass es nicht schneller ging und dass die Überforderung tatsächlich, die war ja real. Also die Veränderung war dann irgendwie vielen zu viel, lag aber daran, dass so wahnsinnig viele nicht mitgezogen haben, sondern Knüppel in den Weg geschmissen haben. Siehe die ganzen Kommunikation rund ums Gebäudeenergiegesetz. Ganz, ganz krasse Nummer. Auch nicht geholfen haben, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die Schieflagen, die ja sonst wirklich reinkommen, zu beseitigen. Also wir haben ein soziales Problem in Deutschland. Es ist ungerecht, was da abgeht. Und wenn du jetzt nur sagst, irgendwie, wir steuern so um, wie wir es gerade machen, dann werden ein paar Sachen teurer, müssen sie ja eigentlich auch, sehr logisch. Ne? Mhm. Aber das Geld nicht andersrum zurückgibst, ist ja klar, dass du Widerstand erntest und Leute überforderst oder Unternehmen überforderst und dann noch die Bürokratie dazu. Also wenn man das alles anpacken will, kriegt man es hin. So, muss es nur wollen mit Gelinghaltung, das schreibe ich auch im Buch. Aber solange das halt so ist, dass da irgendwie man sagt, naja, da wollen jetzt irgendwie ein paar Leute noch die Wirtschaft retten und vielleicht auch die Welt, wir lassen die mal, wir gucken mal zu und ab und zu stellen wir noch ein Bein, dann darf man sich halt nicht wundern, dass die anderen sich überfordert fühlen. So, das ist auch gemacht. Ja, das ist, glaube ich, das Problem. Also, dass man, diese Erzählung hat einen wahren Kern, aber verdreht Ursache und Wirkung. Okay. Und ich habe mal vor längerer Zeit so ein Bild ganz gerne dazu erzählt, dass, wenn man, stell dir vor, du sitzt irgendwie im Auto oder im Bus und jetzt hast du endlich Ruhe, da sind viele Kinder drin und es war ein Riesengeschrei, jetzt hast du endlich mal Ruhe und jetzt merkst du, oh, wir rasen aber jetzt ganz schön auf die Wand zu, da musst du echt mal das Ruder rumreißen, also Lenkrad rumreißen und sagt der Beifahrer immer, nee, mach das nicht, dann wachen die Kinder auf. Ne? Die schlafen gerade so schön. So. Und dann krachst du halt vor die Wand. Es ändert die Wirklichkeit nicht, du krachst davor. Ne? Und du musst also jetzt sagen, okay, ich mache dieses Manöver, das rumpelt jetzt hier ziemlich, aber ich erkläre es den Leuten, sagen, haltet euch fest, es wird uns nichts passieren, mach euch Mut, alles gut, aber ansonsten wird es gar nicht gut. Es ist völlig irrational, dann zu sagen, nee, lass mal langsam machen. Nee, ist ja, sonst wird es da hinten da so unbequem.
Du hast ja vorhin auch schon positiv erwähnt, dass also jetzt besonders im Strombereich natürlich auch schon viele wach sind, also nicht gerade erst aufgewacht, sondern auch schon länger wach sind, entsprechend ihre Unternehmen steuern und sehen, dass man durchaus Geld verdienen kann mit erneuerbar erzeugtem Strom. Dass die Themen, ich finde es total beeindruckend, wenn wenn ich zum Beispiel die Batteriediskussion, hast du ja auch im Buch drin, also gerade das Exponentielle da drin. Und wenn dann Leute mir sagen, ja, Batterien, das wird überhaupt nichts ausmachen hier, das funktioniert nicht, dann denke ich, okay, Solar haben wir auch mal gedacht, macht nicht viel, ist aber tierisch exponentiell gewachsen. Und wenn ich mir auf so ein, wenn ich auf so einen 40 Millionen Einwohner-Staat wie Kalifornien gucke, was da passiert, zeigt mir das, dass das natürlich schon geht. Ist das vielleicht auch so der Breakthrough, dass man irgendwann sagt, wenn ich da nicht mitmache, dann verdiene ich kein Geld? Und das sind halt Riesenchancen. Da sitzen auch richtig Renditen drin. Ganz besonders, wenn wir irgendwann aus dieser Übergangsphase raus sind. Also du hast ja auch als Vorstand ein Unternehmen gesteuert. Ja. Wie würdest du jetzt ein Unternehmen, einen Energieversorger steuern? Ja. Was wären so deine Maßnahmen als Geschäftsführer?
Also zum Glück war das ein Unternehmen, das war progressiv. Insofern war das eine angenehme Aufgabe. Ich glaube, wir müssen da unterscheiden zwischen Deutschland und der Welt oder anderen Ländern in der Welt. Du hast Kalifornien genannt, wo Batterien boomen. Und, spannendes Fun Fact, Kalifornien hat in diesem Frühjahr das erste Mal weniger Stunden mit negativen Preisen als in den Vorjahren. Mhm. Die Batterien wirken. Die wirken. Die hatten über 800 Negativstunden im letzten Jahr, noch viel mehr als wir. Und werden jetzt deutlich drunter abschließen. Also, das geht. Mhm. Die Welt macht's vor, China sowieso, ne? Da kommen wir vielleicht auch noch zu.
Ja.
Also das geht, jetzt hier im deutschen Regulierungsumfeld ist es halt teilweise schwer, das zu machen und das Geschäft damit zu machen, weil es halt so reguliert ist, wie es reguliert ist. Und das ist genau das, was auch die Frau Reiche, glaube ich, gerade völlig verkennt. Sie baut sich eine selbsterfüllende Prophezeiung, indem sie guckt, mit dem Monitoringbericht, ganz schön Schieflage drin, auch ganz schön schwierig gerade. Ich glaube, ich stelle mal die Frage, wenn wir jetzt nichts täten politisch, was passiert dann? Dann ist die Antwort, ja, fahren wir vor die Wand, geht nicht. Also so, wird nicht klappen, die Energiewende in dieser Welt. Oh, dann bremsen wir. Das ist sozusagen das, was sie tut. Die Frage müsste aber lauten, was muss ich an politischem Handeln jetzt hier mal an das Dach legen, damit ich einem modernen Industriestaat entsprechend unsere Infrastruktur so auf Stand bringe, dass wir hier günstigen erneuerbaren Strom integrieren können und Speicherboom wie in Kalifornien. Und diese Frage stellt sie nicht. So, und in dem Umfeld jetzt auch als Geschäftsführer von einem Stadtwerk oder einem Versorger, muss man schon sagen, es gibt Begrenzungen. Man kann nicht lospreschen, wie man ganz lustig ist sozusagen. Das wird nicht gelingen. Aber man kann sehen, wie viele es erfolgreich tun, einen progressiven Weg zu gehen. Die gibt es nämlich auch. Sowohl, weißt du jetzt, siehst du wahrscheinlich noch besser als ich, auf Ebene von kommunalen Versorgern. Ich finde mega spannend den Octopus tatsächlich, um einen Versorgernamen zu nennen, ist aus UK kommt, ein sehr, sehr groß, aber unfassbar viel Geld ausgestattet auch, aber da eben auch sehr stark im Markt. Die haben ein eigenes Software-System mit 60 Millionen Zählpunkten drauf, also wirklich groß, super digitalisiert, haben in Deutschland jetzt auch 1 Million Kunden gemacht in wenigen Jahren, also da merkt man schon, auch im deutschen Markt geht viel. Mhm. Man kann modern Versorgung machen. So.
Ja.
Vielleicht ist dann eher die Frage, wie geht man als Unternehmen mit seinen Altlasten, klingt so negativ, aber mit seinen Bestandsstrukturen um.
Mhm.
Ne? Schaffe ich die Transformation, wie mache ich das? Aber nochmal, das ist dann, viele schaffen auch das, ist eine Managementaufgabe zu gucken, wie nehme ich die Leute mit und wie suche ich mir halt die Zukunftsgeschäfte im Vergleich zu, mache ich mir vielleicht doch ein bisschen bequemer und argumentiere mit dem, wie schwer das ist und mache halt Stiefel.
Ja, wir hängen natürlich auch oft in dieser kommunalen Struktur auch nicht unbedingt super leicht aufgestellt, weil man manchmal in der kommunalen Politik auch wenig Gegenliebe stößt, wenn es heißt, du darfst jetzt als Gesellschafter nicht ganz so viel Taler von mir rausnehmen, weil wir müssen jetzt relativ viel investieren oder wir müssen irgendwie viel schneller abschreiben als gedacht. Ich glaube, da ist viel Kommunikationsarbeit gefordert, auch den politischen Menschen, die in den Aufsichtsräten oder in den anderen Gremien sitzen, auch zu erklären, wohin der Hase läuft. Ja. Und ich bin ja persönlich auch ein großer Fan von diesen kommunalen Strukturen, weil am Ende sind das, ich wollte gerade sagen, Volksbetriebe, das ist jetzt ein bisschen, aber die gehören halt uns mit. Ja? Und die Wertschöpfung, die da ermöglicht wird, kommt direkt in der Region wieder zum Einsatz. Das macht eben die berühmten Kita-Plätze und die Parkbänke und diese ganzen Dinge. Und ich glaube, dass da große Verantwortung, aber am Ende eben halt auch jetzt durch die Dezentralität auch eine Riesenchance wohnt, dass die Gewinne, die in der Vergangenheit an irgendwelche zentralen Konzernstrukturen geflossen sind, dass die einfach in der Region bleiben. So.
Also da gehe ich viel mit. Zum einen, wir sind wieder bei diesem blöden Wort Bad Bank Gedanken. Ne? Also weil das eben tatsächlich auch finanziell so schwierig ist und dann viel mit Politik zu tun hat, können dann auch die Kommunen das eigentlich tragen wirtschaftlich, was nötig wäre aus Versorgersicht. Musst halt mit Geld helfen. Ich glaube auch, das wird es beschleunigen. Bei dem kommunalen Thema, der kommunalen Vorsorge und natürlich auch dem, das, da bleibt es in der Region, gehe ich mit bei allem, was sagen die Versorgergeschäfte sind und die Projektgeschäfte und so. Ich habe tatsächlich aber ein Problem damit, wie wir das heute organisiert haben im Netzbetrieb. Weil das ist nicht nur horrend ineffizient, das wäre ja noch, kostet halt nur Geld, so super langsam. Und da ist tatsächlich durch diesen im Prinzip ja guten Gedanken der Rekommunalisierung bei der Infrastruktur ein echter Knoten entstanden. Das heißt, der Netzbetrieb, jetzt nehme ich nur das Stromnetz, der ist so organisiert, dass wir überhaupt nicht innovieren können schnell genug. Wir haben die berühmte Zahl, 860 Netzbetreiber, viele arbeiten in Verbünden, kennst du auch, ist auch super, ist der richtige Weg. Und ich will auch gar nicht, dass jetzt alle Kommunen ihr Eigentum daran abgeben. Es muss nicht eigentumsrechtlich viel weniger geben. Aber die Organisation des Geschäftes, die kann man so nicht machen. Es geht nicht, dass, jetzt nehme ich eine kleinere Zahl, weil es Verbünde gibt. Sagen wir, vielleicht gibt es 600 eigenständige Strukturen, wenn ich Verbünde mal abziehe, die gemeinsame Software-Systeme nutzen, ein bisschen gemeinsames Personal haben, gemeinsam überlegen, mit welchen technischen Standards sie unterwegs sind. Aber die 600, die haben da Freiheitsgrade. Der eine kann sich den Trafo mit grünem Schalter, der andere mit rotem aussuchen. Die Schaltanlage. Verschiedene Software-Systeme, Mandanten, das muss alles bei jedem Formatwechsel jedes halbe Jahr angepasst werden. Es muss entschieden werden, muss finanziert werden. Das macht auf der Seite der Infrastrukturbetreiber einen horrenden Aufwand und es ist brutal langsam. Wir sind nicht digitalisiert. Wir sind nicht im Jahr 2025 mit dem Verteilnetzbetrieb. So ehrlich muss man sein. Wir haben keine Smart Meter. Es ist echt ein Scheiß. Und das bremst uns jetzt. Wir rauschen überall an Engpässe ran mit der Energiewende deshalb. Also das ist für die unheimlich schwer, für die Marktakteure aber auch. Wie viel Personal dabei drauf geht, zu managen, dass man in verschiedenen Netzgebieten ganz andere Standards braucht. Andere Formulare, auch andere Faxe teilweise. Auf dem Stand sind wir ja. Das kostet Affengeld und das bezahlen am Ende alle die Kunden. So, und das müssen wir richtig durchbügeln, richtig glatt machen. Und jetzt muss nicht eigentumsrechtlich zwingend sein, aber man muss Freiheiten nehmen, den kommunalen Netzbetreibern. So hart muss man das machen. Und das geht nicht bottom-up mit, jetzt einigen die sich mal irgendwie in den nächsten 30 Jahren auf Standards. Das ist zu langsam. Es muss top-down gehen. Harte Wahrheit. Anders wird es nicht gehen. Wie will man in 20 Jahren fertig sein mit dem ganzen Kram? Wenn jetzt schon in so vielen Gebieten nichts mehr geht, die Prozesse, die armen Mitarbeiterinnen ja auch, völlig überlastet. Es gibt viel zu wenige Netzer, die das noch verstehen, was da passiert. Und das muss man, kann man auch viel digitalisieren, aber es muss auch wieder einer machen, der es kann. Und die Leute hast du gar nicht. Also es ist ja auch nicht angenehm, unter so einer Drucksituation zu arbeiten für die Leute.
Ja, es ist natürlich auch wieder so ein bisschen eine Krux, wenn man sich anschaut, jetzt hast du da so viele Menschen, die irgendwie auch die Entscheidung treffen müssen. Wenn du sagst 600, sagen wir mal so, über einen dicken Daumen wird das ja hinhauen. Und ich würde wetten, jeder Einzelne, den du, oder jeder Einzelne, die du fragst, würde dir beipflichten und sagen, ja, ist viel zu kompliziert. Ja. Guck mal nach Frankreich, da gibt's einen. So. Und dennoch müssten die sich jetzt alle drauf einigen, ja. Oder es müsste jemand tatsächlich irgendwie top-down sagen, ja, das müsste jetzt irgendwie jemand aus unserer Regierung mal einbringen und sagen, jetzt machen wir das mal ganz anders.
Ja.
Und dann musst du natürlich auch noch die Stimmen im VKU und BDEW und so, die sicherlich auch noch was dazu zu sagen haben, auch noch irgendwie einfangen. Die sind ja nicht ohnmächtig.
Nee. Deshalb glaube ich, also wir sind immer beim Geld. Jetzt mal in die Tüte rein, jetzt entwickle ich hier mal kurz eine Idee.
Ja, lass mal.
Als Bundesregierung, man kann jetzt sagen, das Problem ist so groß, dass die Folgekosten es nicht zu lösen, kaum berechenbar groß, also gigantisch. So, wir kommen nicht voran mit der Energiewende, wir können keine Rechenzentren einsiedeln, neue Unternehmen nicht ansiedeln, weil es wird elektrifiziert werden, wir brauchen mehr Infrastruktur und mehr Strom. Das können wir alles nicht mitgehen, wir werden wirtschaftlich abgehängt. Modernes Industrieland braucht eine sehr leistungsfähige Strominfrastruktur, die ist digitalisiert, da flutschen die Prozesse, so, das brauchen wir. Kann die Bundesregierung mal zum Schluss kommen. Sagen, okay, politische Realität ist, wie wir gerade besprochen haben, ganz schön schwierig. Ich mache einen Deal, heutzutage machen ja alle Leute Deals,
ja.
Ich sag, all die Kommunen, die hier an einem Programm teilnehmen wollen, die geben jetzt ihre Freiheiten da ab. Eigentumsrechte können wir diskutieren, können vielleicht halten, aber ganz viel an den Freiheiten, die damit verbunden sind, sind weg. Der Betrieb wird standardisiert, vereinheitlicht, auf Plattformen gezogen, personell und so weiter und sowieso in Software und in technischen Standards. Und im Gegenzug entlasten wir euch mit den 100 Milliarden, die ihr für die Investitionen braucht. Ihr habt das Finanzierungsthema von der Backe, das machen wir als Bund mit ganz viel Geld. Hm. Einfach mal ein Angebot aussprechen, das man nicht ablehnen kann, weil es so wahnsinnig attraktiv ist. Und ja, kostet jetzt Geld, aber nochmal, die Folgen, das nicht zu tun, das nicht zu modernisieren, nicht zu vereinheitlichen, die sind viel größer, weil wir wirtschaftlich abgehängt werden, weil wir nicht elektrifizieren können. Am Ende verfehlen wir auch noch die Klimaziele.
Ja. Ich finde es ganz interessant, wir haben den größten Bundeshaushalt aller Zeiten, der ein Resultat auch aus Bedrohungssituationen ist.
Ja.
Und wir spüren, hast es ja vorhin auch gesagt, also diese Hammer-auf-den-Kopf-Situation, ja. Wir spüren den Klimawandel noch nicht genug, obwohl wir ein Ahrtal haben, das immer noch eine einzige große Baustelle ist. Das, ich glaube, 30 Milliarden Euro an Aufarbeitung und Reparatur braucht. Und eigentlich müsste es ja möglich sein, es müsste man irgendwie so einen Verfassungsrechtler fragen, was da geht. Ich bin ja nun kein Jurist, aber die, wo man sagt, kann ich nicht irgendwie auch einen Notstand ausrufen? Kann ich nicht nochmal irgendwie eine Billion Euro locker machen und einfach sagen, ich vererbe lieber Schulden an die kommenden Generationen und hinterlasse immer noch eine lebenswerte Zukunft und auch ein Wirtschaftssystem, aus dem man wieder, durch das man auch wieder aus diesen Schulden rauskommen kann, als dass ich irgendwie verbrannte Erde im wahrsten Sinn hinterlasse. Vielleicht muss man einfach auch mal so bekloppte Sachen in den Raum stellen und einfach mal diskutieren mit verschiedenen Menschen, damit man vielleicht...
Vielleicht ist das so. Vielleicht reicht aber die Billion, die wir haben ja auch schon. Ich meine, es ist ja unfassbar viel Geld da. Wenn ich das dafür verwende, die Gasumlage aus dem KTF zu zahlen, dann mache ich es halt falsch. Das ist das. Das viele Geld, was jetzt da ist, wurde bisher, was man so hört, auch im Haushalt ja genutzt, die Investitionsquote aus dem normalen Haushalt zu senken. Also genau der Verschiebebahnhof, der eigentlich nicht stattfinden darf.
Die sie nicht wollten, ja, genau.
So. Und dann, es gibt bestimmt auch sinnvolle Maßnahmen schon in diesen Töpfen, aber wie gesagt, die Gasumlage ist ja symbolisch. Das ist das Geld wirklich in die völlig falsche Richtung rausgeballert. Die bringt uns überhaupt nicht weiter, sondern die zementiert das Alte. Und vielleicht reicht die Billion, wenn man sie gut ausgibt. Mhm. Man muss nur eben wollen und das ist das eigentlich Problem. Man muss das Ziel da haben und sagen, jetzt packen wir es an und nehmen die Leute mit. Beispiel Netzbetrieb. Lass mal überlegen, ob wir es anders organisieren. Wir übernehmen das als Staatsaufgabe, als Bundesaufgabe, weil das ist für euch echt nicht mehr tragbar. Das verstehen wir schon, die Finanzierung auf kommunaler Ebene und die ganzen Strukturen sich damit rumprügeln. Machen wir. Dafür gebt ihr die Freiheiten ab.
Ich finde es total cool, wir hatten vorhin so im Vorgespräch ja das Thema Aufladen auch, ne? Also dass man so die Akkus und so ein mentales, man kommt zusammen mit Menschen, die eine ähnliche Sicht haben, die durchaus auch kontrovers mal drüber diskutieren, aber am Ende geht man raus mit dem Gefühl von gegenseitiger Wertschätzung, man ist irgendwie intellektuell ein bisschen aufgeschlaut und kommt mit nochmal einem neuen Eindruck irgendwie raus und ich finde es total cool. Du hast auch in deinem Buch ja auf der Danksagungsseite Christian Stöcker, mit dem du dich ausgetauscht hast, auch Jan Hegenberg, der ja auch schon bei uns beim Super Impact Day war. Und ich finde es eigentlich auch, ich finde es super cool, ehrlich gesagt. Also wenn ich so, Jan hat mit Klima-Bullshit-Bingo ja auch was sehr Unterhaltsames gemacht. Und auch mit der Verbindung aus einem Buch und digital. Ja, ich kann QR-Code scannen und kann dann sozusagen, hab da gleich meine Argumente bei der Hand, die man nicht immer so top of mind haben kann. Das finde ich sehr unterhaltsam. Ne, und Christian ist sehr, nicht sehr düster, sehr, sehr gut geschriebenes Buch und macht einem aber eben die Augen auf. Mhm. Du hast mit Strom auch viele Sachen gezeigt, wo ich auch das Gefühl von Hoffnung gekriegt habe und wieder das Gefühl von, wir sind nicht am Ende. Und ich freue mich total, euch alle zu kennen und mit euch irgendwie auch Sachen zu machen. Komme aber immer wieder auf den Gedanken, dass Kommunikation, also das Wissen ist da. Wir wissen, wie das technologisch geht. Wir wissen, dass es irgendwie wirtschaftlich funktioniert. Wir wissen auch, wie wir das eigentlich alles gut beschreiben können. Oder eben so Leute wie ihr wisst, wie man das gut kommuniziert. Du kannst super cool auf den Punkt, drei E-Punkte. Ja, so, also machst die Sachen auf den Punkt, im Gegensatz zu mir, der ich jetzt gerade schon wieder so wahnsinnig aushole. Aber ist es vielleicht auch eine gute Idee, so ein bisschen, ich denke so an Roadshows oder so, keine Ahnung. Also, dass man irgendwie ein paar schlaue Gedanken mitnimmt und auch zu den Leuten geht, jetzt nicht unbedingt Podcast, sondern einfach auch vor Ort gegenüber in die Kneipe abends oder eine Stadthalle mietet und versucht, Leute direkt zu erreichen und auch in die Diskussion zu gehen, um das zu transportieren. Mhm. Manchmal glaube ich, dass einfach eine große Kommunikationskampagne notwendig wäre, um ganz viele Menschen zu erreichen, ja, und auch diese logischen Schlussfolgerungen da irgendwie zu verankern.
Also ja, es braucht viel, viel mehr Kommunikation und der Jan, der reist ja total rum und hält Vorträge und ist in solchen Veranstaltungen. Auch der Christian macht das, glaube ich, noch viel mehr als ich. Der macht es auch ein bisschen. Die Frage ist, kommt man auf dem Weg aus der eigenen Bubble raus? Weil die Leute, die da hingehen, gehen ja hin, weil sie jetzt interessiert und weil sie offen sind. So, die Frage ist eher, wie schaffen wir es, in die Köpfe derer reinzukommen, die bisher ganz viel davon sich nicht mehr angucken wollen, geschweige denn zu denken wagen. So. Und da ist, glaube ich, wichtig, einerseits Journalistinnen und Journalistinnen tatsächlich, die aufzuschlauen, die mitzunehmen, weil die als Multiplikatoren und Infragesteller natürlich eine riesen wichtige Aufgabe haben. Die sind leider auch aufmerksamkeitsgesteuert mittlerweile, die Medien. Das ist ja ein Problem. Ne? Und aufmerksamkeitsstark ist halt, wenn da irgendwie vom rechten Rand irgendwie eine Scheiße reinschwappt. Und eine positive Geschichte, wir können das schaffen, wenn und überlegen, die verkauft einfach nicht so gut. Das ist der Mist. So, aber nochmal, das ist deren Aufgabe. Also Aufklärungsarbeit ist, glaube ich, super wichtig. Und dann wirklich an die Menschen ran, die auch an den Hebeln sitzen. Und von denen man noch glauben kann, dass die nicht so verantwortungslos und Politopportunisten sind, dass die einem zuhören. Also ich, um meinen Namen zu nennen, ich glaube nicht, dass man Markus Söder jetzt irgendwie mit guter Information auf einen anderen Kurs bringt. Ne? Ich glaube, der ist einfach so in seinem politischen Geschäft als, ich glaube, hochopportunistisch unterwegs. Dem ist scheißegal, was Sachlage ist. Er guckt, was die Stimmung irgendwie hergibt für ihn. So. Aber so sind ja eben auch nicht alle. So, die haben sich zwar ein bisschen so Burgen gebaut und gefestigt und gewappnet gegen Argumente von außen, aber da reinzukommen, also die Beziehung zu haben, wo kennst du jemanden, wo kennt jemand, der das hier hört? Jemanden, der sagt, pass auf, der ist da kritisch, der ist eigentlich steht auf der anderen Seite der Macht sozusagen, aber mit dem kann man reden und ich kenne ihn persönlich und wenn ich den mal anspreche und sage, pass auf, quatsch mal mit einem von den Leuten oder lad ihn doch mal ein, super. Ich glaube, das ist der Weg. Jetzt war ich gerade in irgendwie Redaktionssitzung, ich nenne jetzt nicht den Sender, wo ich in einer Sendung drin war und die Redakteurin meinte, Mensch, ganz cool, ich habe hier so viele Kollegen, die sehen das so anders. Das Wort Betonkopf fiel. So. Und komm damit in die Sitzung rein. Dann bin ich in die Sitzung rein, haben wir super diskutiert. Und ich glaube, das ist wichtig. Nehmt die Leute mit in eure Bubbles, wo ihr glaubt, da ist die Überzeugungsarbeit noch notwendig. Und die Türen müssen wir nutzen. Weil nur über das persönliche Verhältnis, glaube ich, geht's. Es geht ja nicht.
Okay. Also ist jeder Einzelne auch gefordert.
Total. Das ist ein Mitmachprojekt.
Auch mal jemanden mitzuschnacken, sozusagen. Ja,
und auch wenn es dann wirklich irgendwie eine Person mit Entscheidungsrelevanz gibt, die mal neue Argumente braucht, neue Erkenntnisse braucht, dann sagen, okay, pass auf, ich habe entweder hier hast ein Buch, ne, lies mal, oder wenn es größere Formate oder richtig hochrangig ist, sagen hier, quatsch mal mit dem. Das sind, glaube ich, alle von den dir genannten, aber auch aus der ganzen Bubble, total willig und bereit.
Es ist ja auch spannend zu sehen, wenn man in Wohnsiedlungen geht, wo noch nichts, keine PV-Anlage auf den Dächern ist, dann da gibt es eine größere Ablehnung. Ja? Und wenn irgendwie einer anfängt, genau, der dann das nachbarschaftliche Vertrauen auch genießt, ja, und dann isst man vielleicht noch irgendwie einen Kartoffelsalat im Garten oder sowas und redet darüber und stellt auf einmal fest, das ist gar nicht so doof, dann kriegst du sie vielleicht dann doch langsam alle. Also es ist doch irgendwie so Grassroot-mäßig.
Grassroots, aber eben über die Menschen, wo man eine persönliche Beziehung hat, dass man noch reden kann miteinander. Das ist ja ein Teil des Problems, die Sprachlosigkeit zwischen den verschiedenen Gruppen sozusagen. Ja. Und da, wo die geknackt werden kann, da muss man rein. Darf auch die Probleme nicht vom Tisch wischen, ist auch ganz wichtig. Da hat auch, glaube ich, schon unsere Bubble immer wieder den Fehler gemacht, Sachen zu einfach darzustellen. Das war am Anfang nötig, einfach um sich durchsetzen zu können. Da muss man auch sagen, ja, ganz einfach so. Jetzt sind wir aber seit ein paar Jahren echt systemrelevant und es ist nicht mehr einfach. Und da muss man sich auch ehrlich machen und sagen, wir haben da echt ein paar Herausforderungen und nie das Thema soziale Schieflage vergessen. Ne? Die Energiewende ist schon so als gedankliches Bild, da ertappe ich mich selber bei, ganz häufig Einfamilienhaus, Solaranlage, Wallbox.
Ja, das ist das Bild.
Das ist das Bild.
Ja. Stimmt.
Das ist die Minderheit, die krasse Minderheit in Deutschland. im Geschosswohnbau, am besten noch Menschen mit wenig Geld, da kommt das nicht an. Im Gegenteil, die zahlen sogar mehr, häufig. So. Ja. Und das ist unser eigener Fehler gewesen, dass zu sehr in dieses, vielleicht auch, weil viele Menschen in solchen Lebenssituationen selber stecken, die da arbeiten, keine Ahnung, aber es ist, da fehlt so viel. Ja. Und das ist unser Job, die müssen wir erreichen.
Okay, also in den persönlichen Beziehungen was machen, auch die Geschichten mitnehmen. Genau, also die Hoffnung ist auf jeden Fall nicht verloren. Also die Chance besteht weiterhin, ja, die Sachen nach vorne zu bringen. Die Wirtschaftlichkeit regelt ihr Übriges, sage ich jetzt mal. Ja. Ich freue mich sehr auch weiterhin über Geschichten des Gelingens, ne? Also da, wo Sachen funktioniert haben und wo man dann vielleicht mal jemanden mitschnackt, ja, und überzeugt und irgendwie so ein kleines bisschen auf die Energiewende-Seite, ja, zieht. Genau. Also wir tun ja wechselseitig auch unser Bestes, irgendwie das nach vorne zu bringen. Ja, ich könnte mich wahrscheinlich noch jetzt 100 Jahre mit dir unterhalten, ehrlich gesagt.
100 Jahre wird schwierig, aber ich weiß, was du meinst.
Ja, genau.
Wenn man so, so schön warm quatscht, ne?
Genau. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Ich denke, wir haben jetzt schon ein ziemlich rundes, großes Bild. Ich würde mich sehr freuen. Wir haben am 28. Januar 2026 wieder unseren Super Impact Day. Ich glaube, 28. und 29. ist es. Jetzt habe, ja, ich gerade keinen Kalender vor der Nase, aber es ist irgendwie der Mittwoch, ja, und der Donnerstag in der letzten Januarwoche. Und ich würde mich freuen, wenn du auch dabei bist.
Ich komme gerne wieder rum, auf jeden Fall. Und kann auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die noch nicht da waren, wirklich sagen, geht dahin. Weil gerade in so etwas energiepolitischen düsteren Zeiten ist es wichtig, die eigenen Akkus wieder voll zu machen. Und da sind solche Events einfach großartig. Ich finde das toll, was ihr da macht. Sich mit Menschen umgeben, die eine Idee haben, bisschen Power nach vorne zu gehen, die braucht man um sich rum. So. Und das vielleicht auch für mich jetzt als auch so ein bisschen Fazit so eines Gesprächs hier, was ich total spannend finde. Ich war gestern beim VDI in der Arbeitsgruppe, Verein Deutscher Ingenieure, wo wir halt über Flexibilität von Systemen und so gerade anfangen zu diskutieren und wie man so einen Prozess da macht. Und da waren viele überrascht, wir haben gar nicht über Technik gesprochen. Null.
Und auch Ingenieure spricht nicht über
Technik. Genau. Und auch hier, cool, wir haben nicht viel über Technik gesprochen.
Stimmt.
Ja. Weil Energiewende ist kein technisches Problem. Ist auch kein ökonomisches, ist alles da. Es ist ein gesellschaftliches, ein politisches, ein organisatorisches und was auch immer. Und das finde ich ganz, ganz schön. Wir haben über die Sachen gesprochen, die relevant sind, um es hinzukriegen. Das ist nicht die Technik. Die macht es von sich aus, da werden wir ja abgehängt. Wir haben gar nicht über China gesprochen, leider, was die treiben. Total irre, wie die voranrennen. Aber da sieht man, wie Zukunft aussieht und wir müssen nur den gesellschaftlichen Drive hinkriegen, uns um unsere Zukunft zu kümmern und die anzupacken, wie es andere eben auch machen.
Ja. Aber vielleicht ist das ein guter Punkt und du hast recht, leider nicht über China geredet. Du hast auch im Buch einiges darüber geschrieben, wie China, also auch mit diesen berühmten Fünfjahresplänen, ja, Dinge organisiert und nach vorne bringt. Das ist schon erstaunlich, was, ja, da passiert. Aber vielleicht können wir uns das auf die Agenda von Januar legen und sagen, vielleicht nehmen wir einfach mal den chinesischen Weg zu Zero Emissions auseinander, denn die sind mit Sicherheit nicht jetzt als, wollte ich gerade sagen, der Chinese ist nicht als Gutmensch unterwegs, nein, das stimmt ja nicht. Also ja, die sehen schon auch die klimatischen Geschichten, aber die sehen vor allem auch ihre wirtschaftlichen
Chancen. Total. Das ist Industriepolitik, was die machen, nicht Ökopolitik, ist so.
Genau, und wenn es wirtschaftlich sich lohnt, das war bislang in der Menschheitsgeschichte auch immer schon ein sehr großer und starker Hebel. Tim, hab vielen, vielen herzlichen Dank. Ich finde es inspirierend, mit dir zu reden. Ich fand es sehr inspirierend, dein Buch zu lesen. Da stecken so viele tolle Sachen und Gedankengänge drin, dass ich das sicherlich auch noch ein zweites und ein drittes Mal lesen werde. Und kann jedem nur empfehlen, sich da auch ein Exemplar zu sichern. Und das ist also die von Herzen kommende Werbung für dein Buch. Ich finde es wirklich ein großartiges Stück Geschichte.
Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Matti. Und hat mir richtig Spaß gemacht, hier zu sein. Ein ganz, ganz tolles Gespräch und auch deine Energie und was ihr macht. Wie gesagt, ich finde das super. Und genau so geht's. Halt als Aufruf auch an euch da draußen. Einfach gegenseitig anstecken. Das ist das, was wir jetzt machen können.
Ja. Vielen Dank, Tim. Bis bald.
Bis bald.